Ja, das Skript soll einfach ein bisschen helfen, auch der Predigt zu folgen und auch ein paar Gedanken auch zu der Anwendung drin zu sehen. Ich möchte aber noch beten, bevor wir dann ins Wort einsteigen. Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen. Danke fürs Zusammenkommen als Gemeinde, dass wir wissen dürfen, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass die Gemeinde dein Haus ist und dass wir ja, da auch eine Gemeinschaft haben mit dir, aber auch miteinander. Danke für das, was wir schon gehört haben aus deinem Wort, auch gerade für die Hoffnung von der Auferstehung, dass wir wissen dürfen, dass der Tod überwunden ist und dass der Glaube das ist, wo ja, die Welt überwindet, die gefallene Welt. Danke vielmals für die Gabe vom Glauben, die wir haben dürfen, die auch die Grundlage ist von dieser ganzen Botschaft im Zacharia, die wir anschauen werden. Ja, und da, so wollen wir auch bitten, dass du uns hilfst, auch dein Wort zu verstehen, es aufzunehmen, und dass wir die Wunder auch in deinem Wort sehen dürfen. Amen. Ja, wir haben im Mai mit dem Buch Zacharia gestartet. Dies tun wir einerseits, weil es gut ist, die Bücher Daniel, Offenbarung und Zacharia parallel zu studieren. Und andererseits ist Zacharia eines der alttestamentlichen Bücher, die am deutlichsten auf den Herrn Jesus hinweisen. Und letztendlich gibt es nichts Besseres, nichts Frohmachenderes als die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus. Wir haben vor einem Monat Zacharias Zeit etwas betrachtet. Es war ja eine sehr bewegte Zeit, eine bedrängte Zeit. Die Juden waren zwar ins Land zurückgekehrt, aber sie waren nur ganz wenige. Sie hatten keinen König, sie hatten keinen Tempel, sie hatten keine befestigte Stadt. Dafür hatten sie viel Widerstand und Schwierigkeiten. Und entmutigt hat das Volk die Arbeit am Tempel verlassen. Aber dann traten diese beiden Männer auf, Haggai und Zacharia, und sie spornten das Volk an, hey, baut weiter am Tempel. Haggai eher mit einem ermahnenden Ton, Zacharia eher mit einem tröstenden Ton. Haggai eher mit Blick auf die Gegenwart, Zacharia eher mit Blick in die Zukunft. Und so soll die Beschäftigung eben mit der Prophetie auch unsere Gegenwart prägen. Sie ist eine Ermutigung, in der Arbeit treu zu sein, bis sich alle Prophetie erfüllen wird. Wir haben letztes Mal gesehen, womit das Buch beginnt. Ich möchte den Schlüsselvers noch einmal lesen von der letzten Predigt. Das ist Zacharia 1, Vers 3. Darum sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Und dieser Ruf zur Umkehr, das ist die Grundlage des ganzen Buches. Nur wer diesem Ruf gehorcht, wird aus diesem Buch auch Gewinn und Trost schöpfen. Ganz direkt damals die Juden, aber auch heute jeder Mensch, der das Buch liest und in Zukunft auch der Überrest der Juden. Weil wie Israel neigen auch wir zu diesen Dingen, zu Menschenfurcht, zu Trägheit, zu falschen Prioritäten. Und dann brauchen wir eine Umkehr von diesen verkehrten Wegen. Und diese Umkehr ist der Weg zurück in die Nähe Gottes und eben zum Trost aus den Schriften. Und wir wollen, bevor wir in den Text einsteigen, uns vergegenwärtigen, dass eben dieser Ruf, kehrt um zu mir, die Grundlage von allem ist, was jetzt folgt. Wer diesem Ruf gehorcht, der empfängt eben die gütigen, die tröstlichen Worte dieses Buches. So möchte ich beginnen und einfach mal den ersten Vers lesen, Zacharia 1, Vers 7 und den Anfang von Vers 8. Am 24. Tag des 11. Monats, das ist der Monat Sebat, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an Zacharia, den Sohn Berechias, des Sohnes Idos, den Propheten folgendermaßen. Ich schaute bei Nacht. Soweit mal. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie bedeutsam eben dieses zweite Jahr von König Darius war. Es war das Jahr der 5 Botschaften von Haggai und es war das Jahr der Botschaften Zacharias in Kapitel 1 bis 6. Und es war auch das Jahr, in dem der Stillstand beim Tempelbau überwunden wurde. Eben vor allem dank dem Wort der Propheten. Und diese zweite Botschaft von Zacharia, die erhielt er 3 Monate nach der Botschaft in den ersten 6 Versen. Es war im Januar 519 vor Christus. Und zwischen diesen beiden Botschaften von Zacharia liegen die letzten Botschaften von Haggai. Und darin hatte der Herr Segen verheißen ab dem 24. Tag des 9. Monats. Ab diesem Tag werde der Herr segnen. Und er verhieß Zerubabel, dass er ihn wie einen Siegelring machen werde. Das ist ein Hinweis auf das Königtum des Herrn Jesus. Und zwar zu der Zeit, wenn Gott alle Königsthrone umstürzen wird. Also wenn alle menschlichen Reiche beendet werden. Und das Schöne, das Positive ist ja, dass die Juden auf die Botschaft Haggais und Zacharias hörten und den Tempelbau wieder aufnahmen. Sie kehrten auch um von den verkehrten Wegen. Und so folgen nun die Trostworte für sie, sowohl in Haggais letzter Botschaft, aber auch ausführlicher eben bei Zacharia. Und diese Botschaft, diese zweite Botschaft von Zacharia umfasst die Kapitel 1, Vers 7 bis 6, Vers 15. Und es ist eine Botschaft, die nicht getrennt werden kann, aber sie ist unterteilt in 8 verschiedene Szenen oder Bilder, wie bei einem Theaterstück mit verschiedenen Kulissen und am Ende einer symbolischen Handlung, nämlich die Krönung des Hohenpriesters Jeschua. Und die Botschaft hängt ganz eng mit dem Tempelbau zusammen. Sie war eine Ermutigung für die Gegenwart der Juden, eben ganz besonders für den Bau des Tempels. Und gleichzeitig werden die Rückkehrer daran erinnert, das Kommen des Herrn Jesus, des Messias, zu erwarten, weil dann werden sich erst alle Verheißungen für Jerusalem vollständig erfüllen. Und wenn man das so liest, diese Kapitel, dann ist eine Herausforderung für die Auslegung zu unterscheiden, was sich damals erfüllt hat und was noch zukünftig ist. Und manchmal fließt das auch ineinander hinein. Also die Mehrheit der Botschaft bezieht sich auf die Zukunft, aber einiges fand auch eine Vorerfüllung zur damaligen Zeit. Ich möchte auch noch einmal an die Namen erinnern. Zacharia, Jahwe gedenkt, Sohn Berechias, Jahwe segnet und Ido zur festgesetzten Zeit. Und zusammengesetzt, Jahwe gedenkt und segnet zur festgesetzten Zeit. Und wir werden immer mehr sehen, das ist die Botschaft für Jerusalem. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und wenn sie erneut erfüllt sein wird, sendet er ihn erneut zum Segen für Israel. Und das geschieht eben nach Gottes Zeitplan, nicht nach den Plänen der Menschen. Und das ist wirklich ein Trost, gerade wenn wir an die Geschichte Israels denken. Es waren unzählige Zerstörungen von Jerusalem, unzählige Kriege, Wegführungen, Völkermorde. Experten reden von 13 Millionen ermordeten Juden. Aber der Herr gedenkt an sein Volk und er wird es wieder segnen, wenn die Zeit erfüllt ist. Ich möchte die Visionen kurz erwähnen. Erstens, die erste, die schauen wir heute an. Gott verheißt Israel Trost und Segen. Dann zweitens, Gott richtet die Nationen, die Israel zerstreut haben. Die dritte Botschaft, Gott baut Jerusalem wieder auf und schützt und segnet es. Die vierte Botschaft, Gott reinigt das Priestertum und damit das ganze Volk Gottes. Die fünfte Botschaft, der Wiederaufbau des Tempels durch das Wirken des Geistes Gottes. Dann sechstens, Gott reinigt das Land von der Sünde. Siebtens, Gott reinigt Jerusalem von der Gesetzlosigkeit. Und achtens, Gott bringt Israel Ruhe und Frieden. Das ist so quasi das Inhaltsverzeichnis. Und dann das Ende, ein Anhang, ein Priesterkönig wird gesalbt, der den Tempel eben bauen wird und in Jerusalem seinen Thron aufrichtet. Und dieser Priesterkönig wird der Herr Jesus sein. Wir wollen das kurz lesen miteinander, das Ende der Vision aus Zacharia 6, die Verse 12 und 13. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Heerscharen. Siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er ist's, der den Tempel des Herrn bauen wird, und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. und er wird Priester sein auf seinem Thron und der Rat des Friedens wird zwischen beiden stehen. Also er wird Priester und König sein. Dann haben wir auch gelesen, wie Zacharia diese Botschaft erhalten hat. Er hat sie nachts erhalten, steht da. Alles deutet darauf hin, dass er diese 8 Botschaften in einer Nacht erhalten hat. Und wie das genau ablief, das sagt uns das Wort Gottes nicht. Es steht aber ausdrücklich, dass es eben das Wort des Herrn war, das Zacharia empfangen hatte. Und es wird besonders das Schauen betont. Also jedes der 8 Gesichter beginnt mit dem Schauen. Also Zacharia sah die Botschaften, er sah ein Bild, er hörte sie aber auch. Und das war nicht etwas Neues. Gott sprach im Alten Testament immer wieder so. Er redete, wenn wir an Daniel denken, er erhielt in Nachtgesichten die Offenbarung von Nebukadnezars Traum vom Standbild. Oder bereits viel früher Jakob, Gott sprach bereits zu ihm in einem Nachtgesicht. Und auch bei Jesaja, Hesekiel steht, dass sie Gottes Wort eben auch schauten. Also war das nichts Unbekanntes, es war eine Art, wie Gott zu seinen Propheten sprach, indem er eine Botschaft mit Bildern zeigte und sie dann erklärte. Übrigens geht das bis ins letzte Buch der Bibel, in der Offenbarung schaut Johannes auch Gottes Wort. Und der Herr hat Zacharia einen Engel zur Seite gestellt, der ihm die Bilder, die er sah, immer wieder genauer erklärte. Und so finden wir Zacharia immer wieder in dem Gespräch mit diesem Engel. Das Wort Engel, wir kennen es, es bedeutet einfach Bote. Es ist ein Bote, der die Nachricht eines Absenders überbrachte. Und dann sagt er, so spricht XY. Und dann weiß man, wer das der Sendende des Boten war. Und dieser Bote war eben ein Bote Gottes. Das sehen wir im Vers 14. Dort sagt er, so spricht der Herr der Heerscharen. Und dann bringt er seine Botschaft. Ja, viele Ausleger sehen in dieser ersten Vision, die wir jetzt betrachten, so etwas wie eine Zusammenfassung oder ein Inhaltsverzeichnis aller Botschaften. Und deshalb ist sie auch besonders wichtig. Wir lesen von gütigen, von tröstlichen Worten, die eben Gottes Plan für Jerusalems Zukunft beinhalten. Also wie Gott für Jerusalem eifern wird, zum Segen für sein Volk. Und das war mit Sicherheit ein großer Trost. Denken wir zurück, es war eine bedrängte Zeit, die die Rückkehrer erlebt haben. Aber Gottes Liebe zu seinem Volk hatte sich nicht verändert. Und ich möchte noch einmal betonen, die Grundlage für diese Trostbotschaft. Das war die Umkehr der Juden. Das ging voraus. Es zeigte sich darin, dass sie eben den Tempelbau im Gehorsam wieder aufgenommen hatten. Aber wir wollen jetzt Schritt für Schritt durch diese Botschaft gehen. Ich lese die Verse 8 bis 11. Ich schaute bei Nacht und siehe, ein Mann ritt auf einem rötlichen Pferd und er hielt zwischen den Myrten, die im Talgrund stehen, und hinter ihm her rötliche, fuchsrote und weiße Pferde. Da fragte ich, mein Herr, was bedeuten diese? Da sprach der Engel, der mit mir redete, zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, das sind die, welche der Herr gesandt hat, die Erde zu durchstreifen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, wir haben die Erde durchstreift, und siehe, die ganze Erde ist still und ruhig. Ja, was sah Zacharia? Er sah einen Reiter auf einem rötlichen Pferd, der zwischen den Myrten im Tal anhielt. Und hinter ihm 3 weitere Gruppen Pferde von unbekannter Anzahl. Und Zacharia zeigte etwas aus, das wir auch lernen können von ihm. Er wollte die genaue Bedeutung von Gottes Wort kennen. Er fragte, was bedeuten diese? Und diese oder eine ähnliche Frage finden wir in 6 der 8 Visionen. Immer wieder diese Frage, was bedeutet das? Wir haben diese Haltung auch bereits bei Daniel gesehen. Dort stand, er suchte nach Verständnis. Und das ist gut, wenn auch wir wie Zacharia eben Gott um Antworten fragen, wenn wir mit ihm im Gespräch sind über sein Wort, wenn wir nachforschen, die Bedeutung kennen wollen, wenn wir Gott um Verständnis bitten, auch dann, wenn wir nicht alles im Wort verstehen. Und dann finden wir im Vers 9 erstmals den Engel, der während den Botschaften eben mit Zacharia sprach. Er kommt 11 Mal vor und immer wieder eben erklärt der Zacharia Dinge aus der Botschaft. Also können wir sagen, Boten Gottes überbrachten Gottes Worte und sie übersetzten sie auch für die suchenden Knechte Gottes. Also der Engel wollte Zacharia zeigen, wer diese sind. Dieser Engel war aber nicht Bestandteil der Vision, sondern er war einfach der Überbringer der Antwort. Und der Engel weist zunächst auf den hin, der die Antwort auf die Frage geben kann, nämlich auf den Mann zwischen den Myrten. Ja, was bedeuten diese? Wer sind diese? Wer sind sie? Wir haben im Zentrum der Vision gesehen, der Mann auf dem rötlichen Pferd. In Vers 11 erfahren wir, wer damit gemeint ist, nämlich der Engel des Herrn. Und wir kennen diese Bezeichnung des Herrn Jesus im Alten Testament vor seiner Menschwerdung. In dieser Form als Engel des Herrn begegnet er zum ersten Mal Hagar, später Mose, Josua, Gideon und vielen anderen. Im Buch Zacharia finden wir diesen Titel Engel des Herrn 6 Mal. Also können wir sagen, die zweite Vision von Zacharia beginnt mit dem Herrn Jesus. Er spielt die Hauptrolle in den nächtlichen Visionen von Zacharia. Er ist derjenige, der Jerusalem erlösen wird und zum vollen Segen führt. Gleichzeitig wird er nicht nur als Engel des Herrn bezeichnet, sondern auch als Mann. Und das hat mich an die Offenbarung erinnert. Dort sehen wir als einen, der einem Sohn des Menschen glich. Also er ist beides. Er ist ganz Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch. Er sitzt auf einem roten Pferd. Einige sehen in der Farbe rot einen Hinweis auf das Blut, was entweder für sein Opfer zur Erlösung stehen könnte oder auch für das Vollstrecken des Gerichtes der Ungläubigen. Also beides wäre in diesem Zusammenhang möglich. Interessant ist der Ort, wo er steht. Es steht zwischen den Myrten. Die Myrte ist ein immergrüner Busch mit herrlichen weißen Blüten, die angenehm duften. Und dann habe ich nachgeschaut, wo wir die Myrten noch finden, im Wort Gottes. Wir finden sie im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest. Dort wurden Myrtenzweige verwendet. Und das Laubhüttenfest ist da das ausdrückliche Fest der Freude. Es erinnert an Gottes Versorgung in schwierigen Zeiten. Und prophetisch weist es hin auf das tausendjährige Reich, auf das Reich Gottes. Und wir finden die Myrten noch in einem zweiten Zusammenhang in der Bibel, in Jesaja 41, Vers 19 und 55, Vers 12 und 13. Und in beiden Stellen sind die Myrten ein Hinweis auf das kommende Reich Gottes. Sie werden dort wachsen, wo heute Wüste und Unfruchtbarkeit ist. Dort werden Myrten wachsen. Myrten stehen gewissermaßen dafür, könnte man sagen, dass der Fluch in Segen umgewandelt wird. Also gelten sie einerseits als Symbol für die göttliche Versorgung und andererseits als Symbol für den zukünftigen göttlichen Segen. Und wo standen diese Büsche, diese Myrten? Sie standen im Talgrund. Andere übersetzen in der Schlucht. Das Wort kommt nur hier im Alten Testament vor. Aber es gibt ein verwandtes Wort, das wird für die Tiefe des Meeres verwendet. Und da habe ich eine interessante Parallele gefunden. Ich möchte uns das lesen in Psalm 69. Psalm 69, dort steht in Vers 2 und 3, da steht eben dieses verwandte Wort mit tiefes Wasser übersetzt. Hilf mir, o Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt mich. Und dann in Vers 15, reiße mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich Rettung finden vor denen, die mich hassen, und aus den Wassertiefen, dass mich die Wasserflut nicht überströmt und mich die Tiefe nicht verschlingt, noch die Grube sich über mir schließt. Erhöre mich, Herr, denn deine Gnade ist freundlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Und dieses Wort, dieses Bild des Talgrundes, das weist auch auf die Erniedrigung hin, die Israel damals und auch später in der Geschichte erlebt hat. Gottes Volk erlebt ja unzählige Tiefen. Die größte Tiefe, wir wissen es, die wird noch kommen. Aber genau an diesem tiefen Ort blieb der Engel des Herrn stehen, mit dem Symbol seiner Versorgung und dem Symbol seines zukünftigen Segens. Und das ist ein wunderbares Bild, wenn wir manchmal auch durch ein solches Tal gehen. Gerade dort ist der Herr Jesus gegenwärtig. Gerade dort redet er mit diesen tröstenden, gütigen Worten. Also er blickt auf die Elenden in den Tälern. Er verheißt ihnen seinen zukünftigen Segen. Ich möchte erinnern an das Buch Daniel. Wo finden wir dort den Engel des Herrn? Zweimal. Mindestens bei den Freunden im Feuerofen und bei Daniel in der Löwengrube. Also in den tiefsten Tiefen, die Gottes Knechte erlebt hatten. Und der Weg Israels, aber oft auch unser Weg, führt durch solche Täler. Aber in diesen Tiefen ist der Herr Jesus gegenwärtig. Ich möchte dazu noch eine Parallele lesen aus Jesaja 63, Vers 9. Jesaja 63, Vers 9. Gilt direkt Israel, aber wir dürfen es auch für uns einfach mitnehmen. Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Und der Engel seines Angesichts rettete sie. In seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Also das war der Reiter, das war das Zentrum der Botschaft und ihm folgten Pferde, welche der Herr gesandt hatte, um die Erde zu durchstreifen. Es steht nicht, ob diese Pferde beritten waren, es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Am besten verstehen wir unter diesen Pferden Engelscharen. Es wäre sogar möglich, dass auch Christus nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Engelwesen ritt, zum Beispiel auf einem Cherub. Es gibt Stellen in den Psalmen, die das so veranschaulichen. Und Engel werden ja in Psalm 103 als starke Helden bezeichnet, die Gottes Befehle gehorsam ausführen. Und wir haben gelesen in Zacharia 1, Vers 10, sie waren Gesandte Gottes und ihr Auftrag war es, die Erde zu durchstreifen. Engel sind ja nicht allgegenwärtig, aber sie ziehen als Boten durch das Land und erstatten ihrem Auftraggeber, also dem Herrn Jesus, Bericht über ihre Beobachtungen. Und es wird viel darüber spekuliert, wofür diese Pferde stehen und weshalb sie diese Farbe hatten. Ich schließe mich diesen Spekulationen nur sehr ungern an. Ich tue das auch mit größter Zurückhaltung, weil wir keine direkte Auslegung auch finden im Text selber. Ich möchte aber trotzdem etwas weitergeben, auch was ich bei anderen Brüdern gelesen habe. Es wäre denkbar, dass die drei Gruppen Pferde für die Engelmächte hinter den Weltreichen stehen, die zur Zeit von Zacharia noch nicht Vergangenheit waren. Also Medo-Persien, Griechenland und auch das vierte Reich, das bis zum Ende an der Macht sein wird. Und wenn wir dieser Auslegung folgen, wäre das insofern interessant, weil sie dem Herrn Jesus nachfolgten. Und äußerlich sah es überhaupt nicht so aus. Es sah so aus, als ob diese Mächte Israel weit überlegen waren und tun und lassen könnten, was ihnen beliebt. Aber alle Reiche wurden vom Herrn gesandt, die Erde zu durchstreifen. Alle übten Macht über Jerusalem aus, aber sie können nicht einfach nach Belieben handeln, sondern sie folgen der Führung des Herrn Jesus und sie müssen ihm Bericht erstatten. Also er steht über dem Weltgeschehen. Dann gibt es andere Ausleger, die eher in den Rossen die Mittel sehen, die Gott in der Geschichte verwendet hat, wie rote Pferde für Krieg, weiße Pferde für Sieg und so weiter. Welche Auslegung, dass ich eher nicht folgen kann, ist die, dass die Reiter etwas mit den Reitern aus Offenbarung 6 zu tun haben. Ihre Aufgaben unterscheiden sich doch relativ deutlich aus meiner Sicht. Aber ich möchte nicht zu lange bei diesen Erklärungsversuchen bleiben. Wir bleiben bei dem, was wir lesen. Wichtig erscheint mir, dass diese Engelwesen dem Herrn Jesus nachfolgten, dass sie von ihm beauftragt waren und dass sie ihrem Auftraggeber eben Bericht erstatteten. Also Gott hat Kenntnis von allem, was in dieser Welt geschieht. Und worin bestand ihr Bericht? Wir haben es in Vers 11 gelesen. Sie hatten ihren Auftrag ausgeführt und berichteten, siehe, die ganze Erde ist still und ruhig. Wörtlich heißt es, die ganze Erde sitzt still. Also sie hat sich zur Ruhe gesetzt. Die Nationen genossen damals ihr Wohlergehen, ihre Ruhe. Sie lebten selbstsicher und sorglos, steht in Vers 15. Das Persische Reich galt zu jener Zeit als relativ stabil und auch als verhältnismäßig friedlich. Den Nationen ging es gut und nichts deutete darauf hin, dass sich etwas ändern würde daran. Es wird übrigens ganz ähnlich sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Die Menschen werden von Frieden und Sicherheit reden. Und dann wird das Verderben plötzlich kommen, steht im 1. Thessalonicher Brief, glaube ich. Dies hatte damals übrigens auch positive Seiten für die Juden. Sie konnten ins Land zurückkehren, den Tempel und die Stadt wieder aufbauen. Und so können Zeiten, in denen wir ein ruhiges und stilles Leben führen, genutzt werden, um für Gott zu wirken. Wir dürfen sogar dafür beten, gemäß 1. Timotheus 2. Aber eben, es war ruhig und still, aber es hatte auch eine Kehrseite, weil Gottes Volk erlebte zu dieser Zeit wenig von dieser Ruhe und Stille. Sie erlebten Bedrängnis, Zeiten von Tälern. Ihr Land wurde von den Heiden beherrscht. Der Wiederaufbau Jerusalems war sehr umkämpft. In Jerusalem war wenig von Stille und Ruhe zu spüren. Es war keine gute Stille für Jerusalem, die da stattfand. Es schien, als ob sich nichts ändern würde an Israels Erniedrigung und an der Vormacht der Heiden. Als die Perser weg waren, endlich, da wurde Israel den Griechen untertan, später den Römern, dann wurden sie zerstreut in alle Welt, zuletzt werden sie wieder geknechtet werden. Und das alles musste Zacharia verwirren, weil Haggai sprach nur einige Wochen vorher davon, dass Gott Himmel und Erde erschüttern werde und die Macht der heidischen Königreiche zertrümmern wird. Und nun diese Botschaft, die Erde ist still und ruhig, nichts davon zu sehen. Aber erst wenn das geschieht, werden auch Jerusalem und Israel diese Ruhe erleben und in Sicherheit wohnen können. Und so ist es, dass man manchmal den Eindruck haben könnte, dass sich alles völlig verkehrt entwickelt, aus unserer Sicht, ohne dass Gott sich darum kümmert. Und es ist so, er greift nicht immer sofort ein, aber er lenkt die Geschichte hinter den Kulissen und er führt sie zu seinem Ziel. Aber vorerst eben war diese sorglose Ruhe eine Tatsache. Wie sie die Geschichte immer wieder auch erlebt hat, zwischendurch gibt es immer wieder solche Phasen der Ruhe. Und so wollen wir weiterlesen in unserem Text, Zacharia 1, Vers 12 und 13. Da begann der Engel des Herrn und sprach, Herr der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Da antwortete der Herr dem Engel, der zu mir redete, mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten. Also da erkennen wir auch wieder, dass diese scheinbare weltweite Ruhe für Jerusalem eben nicht nur segensreich war. Hier spricht Gott, der Sohn, zu Gott, dem Vater. Also Gott betete quasi zu Gott. Wir haben letztes Mal diesen Namen angeschaut, Herr der Heerscharen, Jahwe Zebaoth. Den Namen finden wir 9 Mal in diesem Kapitel. Gemeint sein können mit Heerscharen die Sterne, aber auch die Engel oder auch die menschlichen Armeen. Und über sie alle regiert unser Gott. Er ist der Herr über alle diese Heerscharen. Er kann alle diese Heere nutzen für seine Ziele. Und diese Frage, wie lange, die finden wir immer wieder im Alten Testament. Es waren immer wieder gläubige Männer, die sich sehnten nach Gottes Eingreifen. Und sie fragten, Herr, wie lange noch? Wie lange dauert dein Unrecht noch? Wie lange dauert deine schwere Situation noch? Wann greift Gott endlich ein? Aber das hier ist doch etwas Spezielles, vielleicht sogar Einmaliges. Sonst sind es meistens Menschen, die auf diese Weise beten. Aber hier tut der Herr Jesus Fürbitte für sein Volk. Wir haben hier ein herrliches Bild unseres Herrn Jesus als Fürsprecher für sein Volk. Und das ist er ja auch für uns. Er ist unser Fürsprecher beim Vater. Unter anderem dann, wenn wir gesündigt haben und einen Anwalt brauchen, damit Gott uns vergibt. Und wenn der Herr Jesus für uns eintritt, dann kann niemand uns verklagen. Und hier bittet der Sohn den Vater um Erbarmen für sein Volk. Gott war ja zu Recht zornig und brachte das Gericht über Jerusalem wegen ihrer Sünde. Das war gerechtfertigt. Sie hatten Gott verworfen. Aber nun bat der Herr Jesus um Gottes unverdientes Erbarmen für Jerusalem und für Juda. Das Wort Erbarmen bedeutet so viel wie das Allerinnerste, die Eingeweide. Es meint eine tiefe, eine liebevolle Zuwendung, die bis ins tiefste Innerste geht. Die Bibel braucht für das Wort Erbarmen das Bild der schützenden Zuwendung einer Mutter, die ihr Kind niemals vergessen kann. Oder auch das Bild der Fürsorge eines Vaters für sein Kind. Und Jesaja nennt Gott Israels Erbarmer. Ich möchte Jesaja 54, Vers 10 dazu lesen. Jesaja 54, Vers 10. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und Jakobus schrieb, dass der Herr voll Mitleid und Erbarmen ist. Und ein solches Erbarmen wird immer auch zur Aktion, zur Tat führen. Dann haben wir gelesen in Zacharia 1, der Zorn dauerte 70 Jahre. Das entspricht genau den 70 Jahren, die Jeremia vorhergesagt hatte. Nach 70 Jahren werde der Herr die Juden zurück ins Land bringen. Und diese Frist war zur Zeit dieser Botschaft seit fast 20 Jahren bereits abgelaufen. Aber es gibt noch weitere interessante 70 Jahre, nämlich die Frist zwischen der Zerstörung des Tempels und der Wiedereinweihung des Tempels. 586 vor Christus wurde der Tempel zerstört und die Wiedereinweihung des Tempels war 516 vor Christus. Und das war noch zukünftig bei dieser Vision. Also das hat noch nicht stattgefunden. Und was dann folgt in den Versen 13 bis 17, sogar man könnte sagen, alles was folgt im Buch Zacharia, können wir als die Antwort Gottes auf die Fürbitte, die Fürsprache des Herrn Jesus verstehen. Das sind die gütigen, die tröstlichen Worte. Ich lese nur ein Beispiel, Zacharia 10, Vers 6, die tröstlichen, gütigen Worte. Zacharia 10, Vers 6. Und ich werde das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und werde sie heimkehren lassen, weil ich Erbarmen mit ihnen habe. Und sie sollen sein, als hätte ich sie niemals verstoßen, denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Also das ist eines dieser Trostworte. Aber bereits in unserem Kapitel, in unserer Vision, in den Versen 14 bis 17, finden wir 8 solche Trostworte in ganz kurzer Form. 8 wunderbare Verheißungen für Jerusalems Zukunft und für seine Bewohner. Wir kommen noch darauf. Es ist die Rede von gütigen Worten in Vers 13. Das Wort gütig meint gut in seinem ganzen Spektrum. Es kann heißen nützlich, erfreulich, wertvoll, freundlich, schön, reichlich, angenehm, gütig und einfach alles, was man sich Gutes vorstellen kann. Es ist wie ein Sammelbegriff für alles, was der Mensch eben Gutes empfangen kann. So waren die Worte. Und tröstlich, das geht, tröstliche Worte waren es. Es geht aber über das einfach das Wortesprechen hinaus. Es beinhaltet eine persönliche Fürsorge, eine konkrete Hilfe und Linderung der Notlage. Und ein solcher Trost, das ist natürlich logisch, setzt voraus, dass vorher eine Zeit der Trauer stattgefunden hat. Und die hat Israel erlebt damals und sie werden es auch in Zukunft wieder erleben. Und es gibt unzählige Stellen, vor allem in Jesaja, die davon sprechen, wie der Herr Zion trösten wird. Der zweite Teil von Jesaja beginnt ja mit den Worten: Tröstet, tröstet mein Volk, ihre Schuld wird abgetragen sein. Und dann folgt eben die Zeit des Trostes. Der Herr wird Jerusalem trösten, er wird ihre Trauer in Freude und Lobgesang verwandeln. Und so kennen auch wir den Gott allen Trostes, der uns in allen Bedrängnissen, in allen Schwierigkeiten tröstet. Er tröstet ganz besonders die Geringen. Er tröstet, wenn wir durch Täler gehen. Der Herr Jesus brauchte oft diese Worte, sei getrost, wenn er Menschen in ihren Nöten ansprach. Der sagte zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir wollen noch sein Wort aus dem Neuen Testament lesen, in 2. Thessalonicher 2, Vers 16 und 17. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Ich hätte sehr gerne beim Vorbereiten noch etwas länger bei diesem Wort Trost verharrt. Es wäre überaus erbauend, mal diesem Wort nachzugehen in der Bibel, das Wort Trost oder Trösten. Aber interessanterweise werden diese gütigen, diese tröstenden Worte nicht dem Herrn Jesus selbst überbracht, sondern dem Engel, der mit Zacharia redete. Der Herr Jesus weiß ja, was geschehen wird. Aber diese Worte sollte der Mensch, Zacharia, hören. Und Vers 13, Zacharia 1, Vers 13, eben diese gütigen, diese tröstlichen Worte, das ist der Schlüssel zum ganzen Buch Zacharia. Darum ging es um die Trostworte für den zurückgekehrten Überrest Judas. Die Nachtgesichte sind ein Versprechen Gottes an Jerusalem. Er sagt gewissermaßen, auch wenn ihr meinen Zorn und als Folge davon den Zorn der Heiden so stark gespürt habt, werde ich euch doch wieder annehmen und euch eine herrliche Zukunft schenken. Einst wird Jerusalem eine Stadt des Friedens und der Sicherheit sein, eine Stadt der Wahrheit, der Wohnort und der Regierungsort Gottes, ein Segen für die ganze Erde. Und damit kommen wir zu den Versen 14 bis 17, da erfahren wir, worin diese Trostworte bestehen. Ganz kurz zusammengefasst. Und die weiteren Visionen dann in Kapitel 2 bis 6, die nennen uns dann die Details dazu. Ich möchte uns aber das vorlesen, Zacharia 1 ab Vers 14. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, verkündige und sprich, so spricht der Herr der Heerscharen. Ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Und ich bin heftig erzürnt über die selbstsicheren Heidenvölker. Denn als ich nur ein wenig zornig war, halfen sie zum Unglück. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Heerscharen, und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Verkündige ferner und sprich, so spricht der Herr der Heerscharen, meine Städte sollen wiederum von Gutem überfließen, und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. Ihr findet diese 8 Verheißungen auf dem Arbeitsblatt als Übersicht. Sie wurden Zacharia als Worte Gottes mitgeteilt, mit dem Auftrag, dass er diese den Juden verkündigen sollte. Die erste Verheißung lautet, der Herr eifert für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Das Wort eifern wird im Negativen für die Eifersucht verwendet, im Positiven ist es der Eifer für eine Sache oder für jemanden. Und hier ist es natürlich ganz klar positiv gemeint. Gott eifert für sein Volk, damit es gerettet wird. Der Eifer ist Ausdruck seiner Liebe und seines Erbarmens zu seinem Volk. Es gab übrigens auch einen anderen Eifer. In Hesekiel 5 steht der Eifer im Zusammenhang mit dem Gericht über Israel. Und auch im Gericht beweist der Herr Eifer. Aber es ist nicht einfach ein unkontrollierter Aktivismus oder Zorn, sondern dieser Eifer soll dazu führen, dass Israel seinen Gott erkennt, steht in Hesekiel 5. Und in Joel 2 lesen wir, dann gerät der Herr in Eifer für sein Land und hat Mitleid mit seinem Volk. In Joel 2 geht diesem Eifern die Umkehr des Überrests von Israel voraus. Mitten im Gericht werden sie umkehren und dann gerät der Herr in Eifer für sein Land. Hier steht, dass der Herr um Jerusalem und um Zion eifern wird. Zion meint zuerst den Berg, auf dem die Stadt Jerusalem erbaut wurde. Es ist aber vor allem der bevorzugte Name, wenn Jerusalem als Tempelstadt und vor allem als Wohnort Gottes bezeichnet wird. In Zacharia 2 lesen wir, dass der Herr in Zions Mitte wohnen wird. Und in Jesaja 2 steht, dass dieser Ort im Reich Gottes der Berg des Hauses Gottes heißen wird. Diesen Ort hat Gott zu seinem Wohnsitz bestimmt. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. In Psalm 132, Vers 13 und 14. Da steht, denn der Herr hat Zion erwählt, hat sie zu seiner Wohnung begehrt. Dies ist für immer meine Ruhestadt. Hier will ich wohnen, denn ich habe sie begehrt. Das sind die Worte Gottes über Zion. Ich habe mich gefragt, was die Menschen wohl mal hören müssen, die Gottes Wohnort zerstört und zerteilt haben. Ich möchte nicht in ihrer Haut sein am Tag des Gerichtes. Aber wir sehen, dieser Ort, Jerusalem, Zion, ist dem Herrn nicht gleichgültig. Dort soll sein Haus wieder gebaut werden. Von dort aus wird er regieren als König Israels. Von dort aus wird er sein Volk wieder segnen. Und so wird Gott zuletzt alles zu einem guten Ende führen, für seine eigene Stadt Jerusalem, für seinen Wohnort Zion. Und was dieser Eifer bewirken wird, das zeigen die weiteren Verheißungen. So kommen wir zum zweiten Wort. Die zweite Verheißung beinhaltet Gottes Zorn über alle, die Jerusalem geschadet haben. Wörtlich steht, mit großem Zorn zürne ich über die Heidenvölker. Also wir sehen Gottes ganzen Ärger über die Nationen und betont wird ganz besonders ihre Selbstsicherheit. Das Wort kann auch Stolz, Übermut, Sorglosigkeit, Gleichgültigkeit bedeuten. So in diese Richtung geht das. Aber diese Selbstsicherheit trügt. Es gibt viele Beispiele im Wort Gottes über diese Sicherheit der Nationen. Über Babel zum Beispiel steht in Jesaja 47, dass es sorglos thront und im Herzen sprach, ich bin's und sonst niemand. Das ist das Denken dieser Welt. Babel ist schon längst weg, das historische Babel. Und dann begründete der Herr seinen Zorn. Diese sorglosen Heiden waren weit über das göttliche Ziel hinausgeschossen in ihrem Handeln gegen Israel. Gott brauchte sie als Gerichtsinstrument für sein Wort, für sein Volk. Die Bibel nennt das eine Zuchtrute für Israel. Aber sie verstanden es nicht, dass Gott sie brauchte, um Israel für eine kleine Zeit zu strafen wegen ihrer Sünde und dass er sich dann wieder erbarmen werde über sie. Wir haben gelesen, dass der Herr nur ein wenig zornig war. Man könnte auch übersetzen, eine kurze Zeit oder auch einen kleinen Zorn hatte. Sein Zorn hatte ein Maß und vor allem ein Ziel, die Umkehr seines Volkes. Und was taten die Heidenvölker? Sie nutzten diesen kurzen Zorn Gottes, um das Unglück und das Verderben Jerusalems zu vergrößern. Maßlos. Also sie waren in einer überheblichen Art, erbarmungslos und voller Hass in ihrem Handeln gegen Jerusalem. Und da kann ich wieder auf Jesaja 47 verweisen, das Wort an Babel. Da sagte der Herr zu Babel, ich war über mein Volk so erzürnt, dass ich mein Erbteil entweihte und in deine Gewalt gab. Du aber hast ihnen keine Barmherzigkeit erwiesen. Also statt Gott zu fürchten, wurde Babel so hochmütig wegen seinem Triumph über Jerusalem. Und das historische Babel hat seine Strafe dafür bereits empfangen. Und wenn wir weiterdenken, alle weiteren Weltreiche, sie handelten genau gleich. Denken wir an Haman im Persischen Reich. Denken wir an Antiochus Epiphanes im Griechischen Reich. Denken wir an die Zerstörung des zweiten Tempels durch Titus, durch das Römische Reich. Sie kamen alle unter Gottes Zorn. Und dasselbe wird gelten für die letzte Zuchtroute Israels, den Antichristen in der letzten Zeit. Es ist ja interessant, einige meinten sogar, Gott damit einen Gefallen zu tun, wenn sie gegen Israel vorgingen. Aber sie täuschen sich. Der Hass gegen die Juden ist ein schweres Vergehen und er wird eben zuletzt unter den Zorn Gottes kommen. Und viele Könige, viele Nationen werden sich dafür verantworten müssen. Weil Judenhass bedeutet auch Hass gegen Gott, gegen sein Wort. Es ist der Ausdruck von Unglaube. Man gibt Gottes Wort nicht recht, dass Israel eine Zukunft hat. In Jeremia 50, Vers 33 steht, dass der Herr einst die Rechtssache für sein Volk führen wird. Und dann wird er seinen Zorn über die Heiden ausgießen. Ja, und wir wissen, der größte Judenhass wird noch folgen. Man sagt, dass im Zweiten Weltkrieg ein Drittel der Juden umgebracht wurde. In der Trübsalzeit werden zwei Drittel getötet werden. Also doppelt so schlimm wie der Zweite Weltkrieg. Ja, und für den Überrest der Juden sah es aus, als ob Gott die Feindschaft der Heiden nicht bemerken würde. Er ließ sie gewähren, auch später in der Geschichte, immer wieder. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Herr Israels Feinde einst dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Ja, der Herr war zornig, er vertrieb sein Volk deshalb, aber er hat es in seinem Erbarmen zurückgeführt. Und dann richtet sich sein Zorn gegen die Feinde Israels, die eben über das Ziel hinausgeschossen haben. Und das hat sich teilweise erfüllt, es wird sich aber in Zukunft erneut erfüllen. Dann dritte Verheißung, da steht, dass sich der Herr Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt hat. Das Wort zugewandt ist dasselbe, das in Vers 3 mit Umkehren übersetzt wurde. Also dort steht, ja, kehrt um, dann wird der Herr zu euch umkehren. Und hier steht, der Herr wird zum Erbarmen umkehren, zum Erbarmen für Jerusalem. Und das war ja genau das Gebet des Herrn Jesus für Jerusalem. Er bat den Herrn der Heerscharen um Erbarmen. Und hier wird dieses Gebet beantwortet. Voll Erbarmen wendet sich Gott Jerusalem zu. Voll Erbarmen lässt er ab von seinem gerechten Zorn. Voll Erbarmen führt er sein Volk zurück ins Land, stellt die Stadt wieder her, wendet das Schicksal seines Volkes zum Guten. Und wir wissen, diesem Erbarmen musste die Umkehr Israels vorausgehen. Damit begann ja die Botschaft von Zacharia. Sein Erbarmen ist bis heute groß für alle, die eben bereit sind, zum Herrn umzukehren. Und damals fand das ansatzweise statt, Israel kehrte um, und sofort war der Herr mit seiner Güte und mit seinem Trost nahe. Und vollständig wird sich das in Zukunft erfüllen, in der größten Bedrängnis Israels. Dann wird Gottes Volk das volle Ausmaß des Erbarmens Gottes erfahren. Und im Vergleich dazu wird der Zorn Gottes wie nichts sein. Wer das nachlesen möchte, Jesaja 54, Vers 7 bis 8, eine wichtige Belegstelle dazu. Dann kommt die vierte Verheißung, auch das eine große Ermutigung für die bauende Bevölkerung. Mein Haus soll darin gebaut werden, darin meint in Jerusalem. Und das war ja das, wozu Zacharia und Haggai die Rückkehr angespornt haben. Und der Herr sagte zu, es wird gelingen. Und auch das hat sich erfüllt. Keine 4 Jahre später war der Tempel fertig gebaut. Das kann man in Esra 6, Vers 15 nachlesen. Aber auch das wird sich erneut erfüllen. Das erfahren wir ebenfalls bei Zacharia. Das Haus Gottes wird in Zukunft erneut gebaut werden. Und mehr noch, im zweiten Tempel fehlte etwas. Der Tempel war nicht der Wohnort Gottes. Er zog nicht im Tempel ein. aber im Tempel, der noch folgen wird, dort wird der Herr wieder wohnen. Ich möchte dazu lesen, Zacharia 8, Vers 3. So spricht der Herr: Ich will wieder nach Zion zurückkehren, und ich werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem. Und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen, und der Berg des Herrn, der Heerscharen, der heilige Berg. Also das ist die Bestimmung Jerusalems, das Haus Gottes zu beherbergen und Wohnort Gottes zu sein. Und dieser Bestimmung wird es wieder gerecht werden. Wir kommen zur fünften Verheißung. Da steht, über Jerusalem wird die Messschnur gezogen. Da werden wir im dritten Nachgesicht sehen, wie eben Jerusalem ausgemessen wird. Und das Wort Messschnur ist auch ein sehr interessantes Wort. Es wurde von Zimmermännern übrigens gebraucht, um ein Haus auszumessen. Und es könnte sich darauf beziehen, dass eben Gott ein besonderes Interesse an etwas hat, die genauen Maße wissen möchte und auch die genauen Maße bestimmt für etwas. Und da finden wir dieses Wort Messschnur in folgendem Zusammenhang. Einerseits, dass Gott das Land Kanaan dem Volk Israel mit der Messschnur ausgeteilt hat. Also er hat das Maß bestimmt für jeden Stamm. Dann später spannte der Herr die Messschnur auch aus für etwas anderes, nämlich um Jerusalem zu richten und zu zerstören. Auch da legt er das Maß fest. Aber ganz am Ende finden wir die Messschnur wieder als Instrument des Segens. Der Herr wird gehen, er wird den Tempel im tausendjährigen Reich und die Stadt Jerusalem mit der Messschnur ausmessen, ihre Maße bestimmen. Und das bedeutete ganz direkt, Jerusalem soll wieder gebaut werden. Und das hat sich 75 Jahre später erfüllt, als die Tempelmauern fertiggestellt wurden, Jerusalem wieder bewohnt wurde. Aber auch da wissen wir, die Messschnur wird noch einmal ausgespannt werden über Jerusalem und über den Tempel, um es auszumessen nach Gottes Vorstellungen, ganz am Ende der Zeit. Und dann wird Gottes Volk eben sicher im Land wohnen. Vers 17 und Verheißung 6, drei haben wir noch, ich versuche diese kurz zu halten. Vers 17, da gibt es eine Trennung zu dem, was vorher gesagt wird. Im Urtext steht dreimal das Wort noch. Das deutet an, dass das, was jetzt folgt, eindeutig über Zacharias Zeit hinausging, also zukünftig war. Zuerst steht, dass die Städte Judas von Gutem überfließen sollen. Es steht nicht die Städte Judas, sondern es steht, dass es Gottes Städte sind. Also das Land gehört ihm, daran ändert auch die Herrschaft der Heiden nichts. Und das Wort Gutes ist dasselbe Wort wie in Vers 12, wo wir von den gütigen Worten geredet haben. Also gemeint ist erneut das ganze Spektrum an Gutem, was man sich an Gutem allem vorstellen kann. Und dieses Gute wird überfließen. Also man könnte sagen, Gott war mit Maß zornig, aber das Gute wird ohne Maß sein, also maßlos. In Hesekiel 36, Vers 11 steht, dass der Herr Israel mehr Gutes erweisen wird als je zuvor. Also eine ganze Fülle von Gottes Segen wird von Jerusalem aus über das ganze Land fließen. Und das erkennen wir sofort, das hat sich zur damaligen Zeit mit Sicherheit noch nicht erfüllt oder höchstens zu einem ganz kleinen Prozentsatz, Promillesatz. Es wird sich erst erfüllen, wenn Christus wiederkommt und Israel ihn als König anerkennt. Die siebte Verheißung, der Herr wird Zion wieder trösten, und hier ist auch von einem zukünftigen Trost die Rede. Und wir wissen ja, dass Jerusalems schlimmste Zeit noch kommen wird. Aber der Herr wird Zion danach trösten mit einem ewigen Trost, der nicht mehr vergehen wird. Wir haben ja auch das bereits gelesen, der Herr redete mit tröstlichen Worten. Mit diesen tröstlichen Worten antwortete er auf die Fürbitte des Herrn Jesus. Und dieses Trösten beinhaltet auch, so haben wir gesagt, dass er konkret helfen und die Notlage beenden wird, dass er heilen wird. Und hier wird gesagt, dass eben der Herr erneut als Tröster von Jerusalem auftreten wird. Er wird Jerusalem trösten, wenn ihre Schuld abgetragen ist, wenn es geweint hat über den, den es durchbohrt hat. Viele Tränen werden fließen, wenn sie das erkennen. Und dann wird der Herr trösten. Jerusalem wird sein, als ob es nie verstoßen worden wäre. Es wird keinen Fluch mehr geben wegen ihrem Ungehorsam. Jerusalem wird ein Ort der Freude und der Dankbarkeit sein. Alle Trauer wird in Freude umgewandelt. Und noch die letzte Verheißung: Der Herr wird Jerusalem wieder erwählen. Jerusalem hatte damals ein Stück weit seine Vorrechte verloren wegen ihrem Ungehorsam und Unglauben. Aber Jerusalem bleibt Gottes erwählte Stadt. Und trotz allem Versagen der Juden in der Geschichte wird der Herr Jerusalem nicht nur bewahren, sondern er wird es zum Mittelpunkt der Erde machen, zum Wohnort, zum Regierungssitz des Messias. Die Stadt wird zuletzt heißen Yahweh Shammah, der Herr ist hier. Und sie wird auch heißen die Stadt der Gerechtigkeit. Heute ist sie das Gegenteil, hat man manchmal das Gefühl, aber dann wird das so sein. Und genauso wird der Herr auch sein Volk wieder erwählen. Er wird es im Land zur Ruhe bringen. Und das tut er nicht, weil Israel so toll oder gerecht wäre. Es ist das geringste Volk, sagt er zu Mose. Aber der Grund ist Gottes Liebe. Er wird sein Volk wieder annehmen. Dieses schwache, dieses verachtete Volk. Er wird ihre Herzen verändern. Er wird es zurück in ihre Bestimmung führen. Die Bestimmung Israel war es, Gottes Eigentumsvolk zu sein und ein Segen für die ganze Erde. Das wird Realität werden. Und so sehen wir, die Zeit der Heiden, sie dauern lange. Sie dauern schon sehr lange, vielleicht zu lange nach unserem Empfinden. Aber Jerusalem hat noch eine herrliche Zukunft vor sich. Und alle diese 8 gütigen, tröstlichen Worte werden sich vollständig erfüllen. Die Nationen werden gerichtet sein, Jerusalem und der Tempel neu gebaut. Das Gute wird überfließen, aller Schmerz wird vergessen sein. Israel wird seiner Bestimmung nachkommen, ein Segen für die Erde sein. Es gäbe so viel zu sagen über dieses Thema, zu den zukünftigen Segnungen Jerusalems. Das würde ja jahrelange Predigten füllen. Das Alte Testament ist voll davon. Und all das war eine Antwort auf die Fürsprache des Mannes zwischen den Myrten im Tal. Des Mannes, der heute noch in unsere Täler hineinkommt und für uns als Fürsprecher eintritt. Ja, soweit für heute. Ich möchte das noch kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, wie der Engel des Herrn in die tiefen Täler kommt, mit dem Symbol seiner Versorgung und dem Symbol der herrlichen Zukunft für sein Volk. Dort in den Tälern ist der Gott allen Trostes nicht fern. Er tröstet sein Volk eben besonders in diesen schweren Zeiten. Wir haben ihn gesehen als Fürsprecher für Jerusalem. Er ist auch unser Fürsprecher. Er tritt für uns ein, nicht mehr als Engel des Herrn, sondern erhöht zur Rechten Gottes. Und wir haben gesehen, was diese Fürsprache bewirkte, Gottes Güte und Gottes Trost. Und ich möchte lernen, mich im Alltag noch viel mehr auf Gottes Güte und auf seinen Trost zu konzentrieren. Die gütigen und tröstlichen Worte, sie sind alle vorhanden, wir können sie nachlesen. Aber beachten wir sie, lassen wir sie zu uns sprechen. Wir haben gesehen, dass die Gegenwart schwierig sein kann. Aber der Herr lenkt unsere Blicke auf das Zukünftige. Nicht nur Jerusalem hat eine herrliche Zukunft, auch wir, das neutestamentliche Volk Gottes, wir haben eine herrliche Zukunft, wir haben himmlische Verheißungen, alle himmlischen Segnungen. Und oft vergessen wir oder vergesse ich das, weil unsere momentanen Täler so tief erscheinen. Aber lassen wir uns neu trösten von dem, was noch kommen wird. Erinnern wir uns an Gottes Zusagen für sein Volk, ob es nun das alttestamentliche Volk ist oder das neutestamentliche Volk. Und ich möchte daran erinnern, dass diese Zukunftsaussichten auch immer Auswirkungen auf die Gegenwart haben sollen. Der Überrest damals wurde ermutigt zum Bau am Haus Gottes. Das können wir auch mitnehmen. Lassen wir uns durch Gottes Trostworte motivieren, ermutigen zur Ganzhingabe unseres Lebens und zur Arbeit am Haus Gottes. Ja, ich hoffe, dass Gottes Tröstungen dazu beitragen, dass ich lerne, die richtigen Prioritäten zu setzen. Bauen wir nicht primär unsere eigenen Häuser, sondern Gottes Haus. Ich möchte abschließen noch mit einem Psalmwort aus Psalm 94, Vers 18 und 19. Psalm 94, Vers 18 und 19. So oft ich aber sprach, mein Fuß ist wankend geworden, hat deine Gnade, o Herr, mich gestützt. Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquicken deine Tröstungen meine Seele. Ja, mögen wir diese Stütze durch Gottes Gnade und diese Stärkung durch seinen Trost immer wieder neu erfahren. Wir wollen noch beten. Ja, Herr Jesus, danke vielmal für das Wort, das wir haben können lesen aus dem Zacharia 1. Danke vielmal auch für die Zusage, dass du gerade in den Tälern, in den schwierigen Zeiten gegenwärtig bist. Danke, dass ich das auch schon persönlich erleben durfte, wie deine Hilfe durchträgt, gerade auch in diesen Zeiten, wo man in diesen Tälern drin ist. Danke vielmal auch, dass wir dich als Fürsprecher haben im Vater. Dass wir wissen dürfen, dass du für uns eintrittst, für unser Versagen, für unsere Schwachheit, aber auch für Situationen, die uns einfach Mühe machen, die unsere Herzen beschweren. Danke, dass wir dich haben dürfen. Danke auch für alle Trost im Wort Gottes, für die tröstlichen, für die gütigen Worte, die wir immer wieder auch nachlesen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass gerade auch das Wort noch viel mehr auch darf, meinen Alltag prägen, den Trost aus deinen Schriften, dass ich den mitnehmen und anwenden darf, dass wir alle dürfen einfach aus dem Trost der Schriften auch Hoffnung schöpfen, auch in dieser Zeit, wo wir drin stehen. Danke, dass wir dürfen wissen, wie herrlich das Zukunft sein wird. Wir haben die Herrlichkeit der Zukunft Jerusalems gelesen, aber es wird auch eine Herrlichkeit sein, die weltweit ist, die auch uns gilt als neutestamentliches Volk von dir. Danke, dass wir um das auch wissen dürfen und hilf uns, dass wir uns immer wieder auch nach dem ausrichten, dass wir auch unsere Prioritäten lernen, richtig zu setzen, dass wir unsere Zeit einfach nutzen, um dir treu sein, um dir dienen, um mithelfen, auch deinem Haus zu bauen. Ja, ich möchte dich bitten, auch um dein baldige Wiederkommen und dass wir parat sein dürfen, wenn es so weit ist. Amen.
Danke, Yves, für deine Ausführung und Auslegung von dem herrlichen Buch vom Anfang, vom Zacharia. Und es ist das Buch, wie die ganze Bibel, von der Wahrheit. Mir ist das so reingegangen, was wir gelesen haben im Kapitel 8. Jerusalem wird die Stadt der Wahrheit sein. Und wir wissen, es kann kein Heil geben, es kann kein Ewigkeit, keine Herrlichkeit geben. Es kann keinen Frieden geben ohne Wahrheit. Die Wahrheit steht über allem. Es gibt eine absolute Wahrheit. Und das ist eine Tatsache, eine von den Tatsachen, die der Find am meisten hasst und alles abreißt und relativiert und undeutlich macht. Aber Gottes Wahrheit bleibt und darum steht hier in Jesaja 34, Vers 16, forscht nach im Buch des Herrn, im Buch der Wahrheit, könnte man es auch übersetzen, und lest es, nicht eines von alledem wird fehlen. Zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen. Ja, und wir dürfen es festhalten an dieser Wahrheit. Sie ist unveränderbar. Sie ist nicht über den Haufen zu werfen, Gottes Wahrheit. Und ich möchte von ganzem Herzen danach suchen, forschen, daran festhalten im Wort Gottes. Und Wir wollen noch das Lied singen zum Schluss, das 279. Wer trägt mich durch diese letzte Zeit? Unser Herr Christus ist es. Aber eben ist es so, dass Christus die Wahrheit ist. Die Wahrheit trägt uns durch. Die Person Jesu Christi trägt uns durch in dieser letzten Zeit. 279. Wir wollen noch aufstehen, lesen noch einen Text aus dem Psalm 118 und dann würde ich noch beten. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied. Er wurde mir zum Heil. Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Der Herr hat mich wohl hart gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Ja, wir danken dir, Herr Jesus, dass wir dürfen in dir das Heil haben, die Rettung haben, die Vergebung von der Schuld, von all dem, was uns vom lebendigen Gott getrennt hat. Und dass wir jetzt dürfen gekleidet sein in deiner eigenen Gerechtigkeit. Du hast Gerechtigkeit erfüllt vor dem himmlischen Vater. Hast zahlt für die Sünde und hast uns jetzt die Gerechtigkeit angezogen. Das Kleid von der Gerechtigkeit darf uns kleiden. Und wir dürfen wissen, dass wir ja vor dem himmlischen Vater angenommen sind. Angenommen als Söhne und Töchter Gottes. Wir loben und preisen dich, du treuer Herr, für dein Werk, das du hast da. Wir danken dir, dass du auch mitkommst jetzt in jeden Tag, der uns wartet, wo wir nicht wissen, was er bringt, Herr, dass du mitkommen willst und uns willst Zuversicht, Hilfe und Trost sein in all dem, was uns begegnet. Unsere Hilfe, unsere feste Gewissheit, dass wir dürfen bei dir auf jede Frage Antwort finden, auch wenn es nicht gerade sofort ist. Aber du willst dein Licht und deine Wahrheit senden. Wir loben und preisen dich, Herr, dass das stimmt, dass wir dürfen festhalten an deinem Wort, das sowohl Licht wie Wahrheit ist auf unserem Weg. Begleite du es jedes, bewahr, behüte du, Herr, vor dem Zugriff vom Find, von der Finsternis, vom Bösen, wo überall Gelegenheit sucht, zu zerstören. Aber Herr, du bist Sieger und in dir dürfen wir geborgen sein, wo kein Zugriff vom Find möglich ist. In Christus Jesus. Amen. Einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche, der Herr mit euch.